Sie läuft. Hallo und willkommen zum Campus Mainz Podcast. Oder haben wir uns auf einen anderen Namen geeinigt?
Der Campus Cast.
Der Campus Cast.
Powered by Campus Mainz.
Stimmt sowas. Ich bin Daniel.
Und ich bin Thorsten.
Und wir sind die Hosts, die Moderatoren. Na, vielleicht.
Die Gastgeber?
Die Gastgeber, genau. Moderatoren, na, das können wir vielleicht noch nicht, aber wir sind die Gastgeber auf jeden Fall. Und wir begrüßen heute im Campus Cast Ellie. Wer bist du und wie heißt du? Okay, das haben wir schon geklärt. Also, wer bist du?
Ich bin Ellie. Elisabeth ist mein Name, genau. Und ich engagiere mich bei Campus Mainz als Chefredakteurin der Redaktion. Und ich bin heute hier, um über Veranstaltungsformate zu sprechen, weil ich da auch so ein bisschen Erfahrung mit habe.
Genau. Warum bist du unser Experte?
Also erstens bin ich jetzt schon eine Weile an der Uni. Es geht auf meine Masterarbeit zu. Da habe ich so ziemlich alles, was es an Veranstaltungen gibt, durchgemacht. Und ich habe auch mehrere Tutorien gegeben in meiner Laufbahn, unterschiedliche Formen von Tutorien für ausländische, inländische Studierende, sowas, ja.
Genau, du bist heute unser Experte, weil unser Thema ist Seminare, Vorlesungen und Co.
Und vor allem bist du unser erster Gast, das ist auch schon mal.
Wir sind hier in der Pilotfolge.
Es ist mir eine Ehre.
Ja, das kann dir niemand mehr wegnehmen.
Willst du kurz das Konzept erklären?
Das kann ich machen, ja. Also, schön. Das Konzept des Campus Casts ist eine Wissensweitergabe von Älteren an jüngere Studenten in erster Linie. Es soll so eine Art Laber-Podcast sein, das heißt, wir reden hier ganz entspannt über die Themen, die Studenten interessieren. Heute, wie gesagt, ist unser Thema Veranstaltungsformate und da werden wir diverse Dinge besprechen, die für euch relevant sein werden, egal ob ihr jetzt Erstis seid oder vielleicht auch bald erst anfangen wollt zu studieren oder ob ihr auch schon irgendwie mitten im Studium steckt und immer noch Fragen habt. Also wir sind offen für jeden und wir versuchen das alles in einem einstündigen Format unterzubringen und euch da ein bisschen Wissen weiterzugeben, was wir über die Jahre erlangt haben. Und da laden wir auch ab und zu Gäste ein oder eigentlich in jeder Folge und versuchen da auch Leute ranzuziehen, die euch Input geben, den ihr vielleicht noch nicht habt.
Genau, und wir sind nicht nur für Mainzer Studierende vielleicht, also sondern auch für alle anderen. Also wir kommen zwar, wir senden vom Campus Mainz, aber wir senden natürlich raus in die Welt, in die deutschsprachige Welt. An alle Unis oder an alle Abiturienten.
Oder auch fremdsprachige Leute, die einfach nur gern Deutschen beim Labern zuhören. Also wir diskriminieren da nicht. Also.
Richtig. Wir haben noch verschiedene Kategorien, die wir dann so ein Thema bearbeiten und es gibt immer ein Hauptthema und einer von uns hat den Hut auf und das bin diesmal ich in der Pilotfolge. Mal gucken, ob sich das ändert, mal gucken, wie gut ich mich schlage. wir wollen anfangen mit unserer ersten Kategorie, dem Fun Fact der Woche und da wollen wir immer so irgendeinen lustigen Fact aus dem Thema, aus dem Hauptthema, das wir haben, rausgreifen und das auch besprechen, weil das hat ist lustig und das kann man besprechen.
Also nur um gleich mal hier hinter die Kulissen schauen zu lassen, da gab es noch ein bisschen andere Kommunikation. Jedenfalls, ich habe jetzt auch einen Funfact rausgesucht, der aber nichts mit dem Hauptthema zu tun hat.
Oh ja,
das werden wir noch nach der Pilotfolge alles aufklären. Also
vielleicht als Bonus-Content im Internet.
Ja, oh ja. Vielleicht auf Twitter irgendwie einen geilen
Online-Exclusive.
Ja, einen geilen Tweet raushauen, ein paar Likes abgreifen.
Sehr gut. Wir machen das gut, wir sind schon direkt im Game. Also auf jeden Fall, der Funfact dieser Woche, über den ich reden will, ist, der Begriff Vorlesung stammt aus der Frühzeit der Universität, aus dem Mittelalter. So lange gibt es Universitäten schon und daher stammt dieser Begriff, in denen Bücher noch gedruckt waren. Damals im Mittelalter gab es noch gedruckte Bücher. Gutenberg, wir sind ja an der Johannes-Gutenberg-Universität.
Gedruckte Bücher.
Also wenn nicht wir, wissen das, dass es damals gedruckte Bücher gab im Mittelalter. Und eine Vorlesung bestand nämlich damals hauptsächlich darin, dass der Dozent den Studierenden, sagt man ja heutzutage, ist auch ein bisschen alter Begriff, den Studierenden eigene oder fremde Werke vorlas und kommentierte. Deswegen heißt das Vorlesung.
Interessant.
Hat sich nichts geändert.
Ja, aber vor allem, du sagst ja, das war im Mittelalter so, aber es gibt ja auch viele, die argumentieren, dass Johannes Gutenberg mit seinem Buchdruck die Renaissance eingeleitet hat, also das Mittelalter mit Gutenberg geendet hat. Da gibt es ja verschiedene Terminierungen. Also manche sagen ja, Kolumbus mit der Entdeckung Amerikas. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, mit dem Buchdruck hat Johannes Gutenberg das Mittelalter quasi beendet.
Wow. Habe ich noch gar nicht. Fun Fact. Wow, jetzt Nummer, haben wir gleich Nummer zwei. Was ich an diesem Fun Fact besonders fand, ist, dass das mich irgendwie so offensichtlich war. Ich weiß nicht, war das für euch offensichtlich, dass Vorlesung deshalb, weil das sagt ja schon das Wort, also ist ja sehr einfach, oder? Vorlesung ist halt, da hat jemand vorgelesen früher. Genauso dachte ich mir, kommt dieses Wort.
Ja, also ich habe es mir hergeleitet, weil es ja heute immer noch so ist.
Ja, aber
häufig nicht immer, es hat sich viel geändert, aber es gibt Vorlesungen, in denen vorgelesen wird.
Ich habe vor allem noch nicht so über die Motivation dazuzuhören damals nachgedacht, weil jetzt, wo ich so drüber nachdenke, damals gab es noch nicht so viele Bücher und da mussten natürlich Leute zusammenkommen, um gemeinsam irgendwie aus einem Buch zu lernen wahrscheinlich, weil nicht jeder einfach Zugang zu Büchern hatte.
Mhm.
Das heißt, es war wirklich wichtig, dass da einer gestanden hat, das vorgelesen hat, um am Ende für mehrere Leute die das Wissen weiter zu verbreiten. Also
noch ein Fun Fact, ein handgeschriebenes Buch im Mittelalter war so viel wert wie heute ein Haus. Also tatsächlich, jeder konnte
schon Euro? Es. Also wie haben die das?
Ja, nein, wenn man es umrechnet.
I'm just trolling.
Und außerdem für uns ist das jetzt das Spaß, ist, für die damals war das der Ernst des Lebens. Ja. Also Fun Fact ist da auch begrenzt zu sehen.
Ja. Okay, wollen wir, also wir hätten jetzt noch Zeit. Wollen wir deinen Funfact noch machen?
Ja, können wir gerne machen. Dann muss ich kurz mal gucken. Und mein Funfact kommt aus dem Bereich Jura. Aus dem Bereich Jura und eine Überschneidung mit Biologie eigentlich. Denn ich habe was Lustiges gelesen diese Woche. Und zwar habe ich was vom Eigentumsverlust von Bienenschwärmen gelesen.
Okay, das ist, hat überhaupt nichts mit dem zu tun.
Nein. Okay, gut. So, also als wir das Konzept mal aufgetan hatten, war das noch gar nicht so meine Idee, dass es das irgendwas mit Hauptthema zu tun hat. Ja. Aber wir machen es jetzt einfach mal so. Und zwar, wenn ein Bienenschwarm auszieht aus dem Bienenstock von einem Imker, dann gilt er als herrenlos. Und zwar nur dann nicht, wenn der Imker den Bienenschwarm, also der Eigentümer, den Bienenschwarm direkt verfolgt. Und dann kommen wir zum zweiten Teil dieses Fun Facts. Das steht übrigens alles im bürgerlichen Gesetzbuch. Paragraph 961 und 962 für die Leute, die es interessiert. Und zwar hat der Imker ein Verfolgungsrecht. Also der Eigentümer des Bienenschwarms hat ein Verfolgungsrecht und darf damit auch fremde Gebiete betreten. Also kann es durchaus mal sein, dass irgendwie jemand im Garten, im Pool sitzt und dann kommt irgendwie ein Imker vorbei. Entschuldigung, ich verfolge nur meinen Bienenschwarm. Und dieser Gedanke, der hat mir die Woche ein bisschen verschönert. Und deswegen habe ich ihn zu meinem Fun Fact der Woche gemacht.
Äußerst aktuell, das Bienensterben in Deutschland wird ja gerade auch diskutiert in der großen Politik, auf was man da machen kann. Ja.
Auf jeden Fall.
Wichtiges man Thema. Muss ihnen einfach nur nachlaufen und sie wieder einfangen.
Weil man hat das Recht dazu, sie zu verfolgen. Ja. Und dadurch überleben alle Bienen.
Ja,
Problem gelöst. Das BGB. Ach ja. Ja, vielen Dank für den Fun Fact.
Gerne.
Jetzt haben wir auch was schon aus Jura gelernt.
Ja, auf jeden Fall. Das soll ja auch so ein bisschen das Motto dieses Castes sein. Wir sind ja hier an der Uni, dass jeder ein bisschen was aus dem Cast mitnimmt.
Mhm.
Und dazu gehören natürlich auch so Fun Facts irgendwie. Die bleiben ja auch öfter mal einfach gut im Kopf. Also sowas vergisst man nicht so leicht.
Stimmt. Jetzt gehen wir über in den Hauptteil. Und wir wollen ja heute über Vorlesungen, Seminare und Co. reden. Und das Erste, wo ich dachte, wo wir drüber reden können, was gibt es denn eigentlich und was sind eigentlich die Unterschiede? Fangen wir mal bei dem Offensichtlichsten an. Vorlesungen versus Seminare.
Mhm.
Genau, Vorlesungen?
Ja, also auf jeden Fall deutlich mehr Besucher. Also, na gut, da kann man wieder drüber streiten, auf jeden Fall. Also es ist für mehr
Besucher ausgelegt. In der ersten Woche mehr Besucher.
Es ist für mehr Besucher ausgelegt. Es steht meistens eine Person vorne, der Professor oder Dozent. Und meistens findet das Ganze in einem Hörsaal statt, während ein Seminar oder sowas eher in einem kleineren Raum stattfinden kann. Gut, da gibt es auch Unterschiede, aber jedenfalls eher für kleinere Gruppen gedacht und man da irgendwie, also das Verhältnis von Dozent zu Studierenden ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner.
Und das ist auch ein bisschen Mitarbeit sozusagen. Also es gibt Dozenten, die bei einer Vorlesung oder Dozentinnen, die auch bei Vorlesungen Leute auffordern, mitzumachen, Fragen zu beantworten, aber Seminare sind ja meistens auch Gruppenarbeiten, sehr viel mehr einfach mitmachen. Und selber Also bei uns in der Uni ist es so ein bisschen, früher habe ich so das empfunden als die Leute sind faul, weil es gab Seminare, wo der Dozent in der ersten Stunde was gemacht hat und danach wurden Referate verteilt und die Gruppen haben das alle gehalten. Das habe ich immer so ein bisschen als Faulheit des Dozenten, oh, der wälzt es auf uns ab, aber irgendwann habe ich gemerkt, das hat Methode und das ist eigentlich irgendwie fast jedes Seminar läuft
Ja,
so
auf jeden
an der
Fall.
Uni, dass eigentlich die Studierenden sich gegenseitig ihre Themen vorstellen und gegenseitig voneinander lernen. Das fand ich ganz interessant. Das war auch bei mir in der
Ja.
Entwicklung, dass
Und
das.
umso mehr Respekt an die Dozenten, die sich noch mehr Mühe machen, indem sie, also wir hatten auch zum Beispiel Dozenten, die wirklich jede Woche was vorbereitet haben, eine Präsentation und dann gab es halt statt Präsentationen gab es dann Hausaufgaben oder sowas, hatten wir auch schon. Aber das ist dann nochmal doppelt und dreifacher Aufwand, weil man muss sich vorstellen, wenn man eine Präsentation hält, dann muss man sich vielleicht einmal noch mit der Gruppe treffen, wenn es hochkommt, um die dann ein bisschen vorzubereiten. Aber es ist natürlich ein großer Mehraufwand, wenn man da noch die ganze Sitzung vorbereitet.
Sei auch nicht eingeschüchtert vom Patriarchat, Eddie. Du kannst ruhig
Ihr erklärt
jederzeit.
das wunderbar.
Willst du was zu Tutorien sagen? Weil ich glaube sogar, du hast ein
Ich kann sogar
eigenes.
noch was zu einer Vorlesung
Oder zu einer
sagen.
Vorlesung. Sag
Hau
einfach.
raus.
Es gibt auch noch was, das nennt sich Ringvorlesung.
Oh.
Gut, das
Und
habe ich auch nicht
ja.
aufgeschrieben. Ich wusste, ich habe was vergessen.
Deswegen ist sie Expertin, also.
Ja, also ich finde das Konzept von einer Ringvorlesung tatsächlich häufig ein bisschen spannender. Also eine reguläre Vorlesung hat man häufig so in Einführungen und sowas, da wird dann auch oft eine Klausur drüber geschrieben und es soll einfach viel Inhalt auf einmal rübergebracht
An
und
viele
etabliert werden.
Leute,
Genau,
ja.
ja, also dass man einfach so eine Basis schafft und eine Ringvorlesung, weiß nicht, die ist, glaube ich, häufiger nicht verpflichtend und man kann hingehen, wenn man es wirklich interessant findet. Und es gibt jede Woche meistens einen anderen Dozenten, der zu einem bestimmten also Unterthema eines Überthemas spricht. Und dann, ja, das wird einfach ein bisschen aufgelockert, weil man
Auch zum
nicht.
Teil fachbereichsübergreifend.
Ja, Genau,
auf
ja,
jeden
also
Fall.
Studium Generale, solche Sachen, da sind auch oft Ringvorlesungen dabei. Und es wird einfach ein bisschen aufgelockert, weil man nicht jede Woche denselben Menschen vor sich hat.
Bei uns war das so interessant, bei uns in der Humangeografie hatten die sogar dann Dozenten aus Amerika und so. Das war krass, was die da in der Ringvorlesung aufgeboten haben. Und das war dann auch sozusagen, die Ringvorlesung war für jedes Semester der Studierenden offen. Also es war wirklich. Und die wurden auch dazu eingeleitet, ein paar waren da als Pflicht und mussten dann irgendwie eine Zusammenfassung darüber schreiben, aber genau, die war jedem Studenten des Fachbereichs offen und er sollte dann kommen, ja.
Ja,
Das finde ich sehr gut.
also ich bin damit hauptsächlich in Kontakt gekommen, weil ich habe ja im übergreifenden Fachbereich Kultur, Theater, Film studiert. Und da hatten wir halt Ringvorlesungen, wo aus der Kulturanthropologie, also meinem Hauptfach, Filmwissenschaften und Theaterwissenschaften jeweils Dozenten kamen und dann also quasi jede Woche ein Thema aus einem anderen Fachbereich dazu kam. Das war einerseits ganz interessant, weil man hat natürlich dann über den Tellerrand hinausschauen können in die Filmwissenschaften, die Theaterwissenschaft, aber andererseits hat es einen auch immer ein bisschen gestört, dass man halt dann über irgendwas lernen musste, was eigentlich nicht mit dem Studienfach zu tun hat, was für das man sich eingeschrieben hat. Also da hatte
War
ich
das bei euch Pflicht?
Also, das war die ersten 2 Semester und im ersten Semester hat man halt eine Klausur drüber geschrieben, glaube ich. Und
Okay.
deswegen musste man hingehen, um dann die Klausur zu bestehen. Das zweite Semester war dann nicht mehr so gut besucht natürlich dann, weil dann die meisten die Klausur schon geschrieben hatten. Und dann bin ich auch selbst ehrlich gesagt nicht mehr so oft hingegangen. Aber ich fand's, also grundsätzlich ist die Idee von so fächerübergreifendem Zeug ja immer gut. Aber in dem Moment hat es auch ab und zu einfach dann, besonders wenn es dann tröge Themen waren, irgendwie, wo man sich als Kulturanthropologe vielleicht dann in der Filmwissenschaft, in der Theaterwissenschaft nicht so identifizieren kann, da war es dann schon ein bisschen anstrengend teilweise.
Okay, ich habe noch ein paar andere Formen. Es gibt noch viel mehr Formen, die wir jetzt auch nicht. Zum Beispiel Pro-Seminar.
Oh.
Was ist denn der Unterschied zwischen Seminar und
Ich habe
Pro-Seminar?
ich hab keine Ahnung.
Der Anspruch ist ein anderer. Also häufig macht man ein Pro-Seminar, bevor man ein Seminar macht in einem Semester oder
So
sowas.
ähnlich wie eine Einführungsvorlesung.
Ja, also genau, es ist so ein bisschen auch um einen Common Ground zu etablieren sozusagen. Und ich glaube, es hängt auch sehr stark an den Prüfungsleistungen. Man muss häufig dann eine Hausarbeit schreiben, die ein bisschen kürzer ist. Ich weiß gar nicht, ob es das Format in allen Studiengängen gibt, aber vor allem in den Geisteswissenschaften ist es
Ja.
halt sehr ja, sehr etabliert, dass man vor allem im Bachelor erstmal pro Seminar zu was macht und dann werden die Seminare nachgeschaltet. Ja.
Das macht schon Sinn. Also, ich habe mir dabei auch ehrlich gesagt bis heute noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich habe da immer so Take it or leave it Einstellungen gehabt, irgendwie. Ich gehe hin und dann hab ich geguckt, was mich erwartet.
Okay, dann habe ich noch was so wie Blog-Seminar. Klar, oh, das ist ein Seminar, das macht man dann nicht jede Woche, sondern das ist dann an einem Wochenende, gibt es auch manchmal. Ja. Hatten wir auch, weil bei uns kamen Dozenten aus Amerika und die können halt nicht ein ganzes Semester hier bleiben, sondern die waren dann 2 Wochen hier und dann hatten wir 2 Wochen am Stück jeden Tag dann 5 Stunden mit denen.
Ich habe also, was meine Kommilitonen angeht, ich habe nur absolute Fans oder Feinde des Blog-Seminars. Also Stimmt. Es gibt Leute, die buchen alles, was man an Blog-Seminaren kriegen kann, weil sie ihr Semester halt wirklich irgendwie innerhalb von ein paar Tagen abhaken können. Ich habe die immer so ein bisschen umgangen, so vor allem, wenn es irgendwie Literaturseminare sind oder sowas, dann mag ich das aber auch jede Woche hinzugehen und mich eine Weile damit auseinanderzusetzen. Man hat auch immer wieder eine Pause, wo man Inhalte reflektieren kann. Ja. Aber für so kleinere Veranstaltungsformate wie zum Beispiel eine Übung oder so, wo sowieso eigentlich so ein bisschen zu wenig Inhalt für ein komplettes Semester drin ist, das kann man ruhig mal in einem Blog-Seminar hinter sich bringen und dann hat man so ein Wochenende und ist da ein bisschen Experte für dieses kleine Thema.
Ja.
Also ich hatte tatsächlich nur eine Blog-Veranstaltung in meinem Leben, jedenfalls an die ich mich erinnern kann. Das fand ich einfach nur, also für mich war es halt einfach ein komplett anstrengender Tag, weil ich an dem Samstag noch zig andere Sachen vorhatte irgendwie. Ich bin damals noch von meinen Eltern hier nach Mainz gependelt. Das heißt, ich musste morgens samstags irgendwie mit dem Auto hierher fahren. Und das war halt für mich einfach eine total negative Erfahrung. Und deswegen, ich glaube, wenn ich die Option gehabt hätte, hätte ich mich für sowas nicht mehr angemeldet. Aber tatsächlich war es in meinem Fach kaum. Also es war auch in meinem Beifach, also in British Studies. Also in Kulturanthropologie habe ich sowas noch nie irgendwo gesehen.
Ja. Okay, dann habe ich jetzt noch so Exoten vielleicht. Ich habe jetzt hier noch eine Forschungswerkstatt. Das ist dann so ein bisschen auch hands-on, wo man dann selber forschen kann. Weiß ich, was hatten wir denn? Ach, ja, genau, wir sind dann zum Beispiel nach Los Angeles gegangen und haben dann vor Ort da geforscht. Genau. Und dann mussten wir wirklich, das war wirklich dann ganz besonders, weil aus der Uni raus, nicht immer eine Uni und dann mal selber in einem Seminar vorher eignet man sich dann Methoden an und überlegt, wie man forscht und was man da jetzt genau, Forschungsfragen stellt man auf und dann in der Forschungswerkstatt setzt man das um und forscht dann wirklich vor Ort, das war sehr cool.
Das betrifft auch eine sehr große Studierendengruppe an der Uni. Also in Bildungswissenschaften für die Lehramtsstudenten gibt es ganz am Schluss eine Forschungswerkstatt, die sich auch über 2 Semester zieht, wo man wirklich ein komplettes Forschungsprojekt von vorne bis hinten plant und durchzieht. Genau, also das ist auf jeden Fall um einiges praktischer als das, was man so von einem Seminar normalerweise erwartet.
Also es bleibt immer noch Wissenschaft, aber ich finde, da lernt man noch viel für den Beruf, weil man muss selbst organisieren, sich überlegen, wirklich von vorne bis Ende das durchdenken und dann auch ordentlich abschließen.
Ja.
Und
ein Projekt
managen. Ein Projekt, genau. Projektmanagement ist ja heutzutage, sollte man können, ist ein guter Skill. Das lernt man da auf jeden Fall. Was habe ich jetzt noch? Ich habe noch 2, vielleicht habt ihr noch was. Noch Kolloquium.
Oh ja.
Da ist so ein bisschen, also ich hatte in meinem Studium kein Kolloquium. Es gab andere, die das hatten. Es gab so Bachelorarbeitskolloquium. Ich kenne das in keinem anderen Zusammenhang.
Ja, also ich hatte ein Bachelor-Kolloquium. Das war ja der begleitende Kurs, sage ich jetzt mal, begleitende Veranstaltung zur Bachelorarbeit. Das bestand eigentlich nur daraus, dass man halt, dass wir halt uns in den Wochen vor Abgabe getroffen hat, um Sachen zu besprechen. Um Sachen zu organisieren und das lief dann darauf hinaus, dass man halt vor der Gruppe und vor den Dozenten nochmal seine Bachelorarbeit vorstellen musste, also bevor man sie überhaupt geschrieben hat. Also manche hatten zu dem Zeitpunkt schon angefangen, manche noch nicht und so weiter. Aber man musste es halt, das war ein stressiger Tag, weil das wird so aufgehypt quasi die ganzen Wochen vorher, dass das da drauf hinausläuft. Und wenn das nicht gut läuft, dann läuft gar nichts gut. Und am Ende war es dann überhaupt nicht so schlimm, wie man es erwartet hat irgendwie. Es war halt einfach nur ein Vortrag irgendwie. Und man hat sich ja bestenfalls in das Thema schon eingelesen, deswegen war das vollkommen in Ordnung. Was jetzt so Kolloquium allgemein, also abseits von Bachelorarbeit und so, ob es da noch irgendwas gibt, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also im Unterschied zur zu einer normalen Sitzung aus einem Seminar oder so, war halt hauptsächlich, dass es halt auch viel darum ging, Fragen zu stellen unsererseits, dass man halt auch Sachen klären konnte, so direkt einfach, wenn irgendwie eine Frage aufkommt, dann konnte man die direkt beantworten und so weiter, weil man halt, weil da jemand zuständig war.
Ja, das ist eigentlich der Sinn von einem Kolloquium, einfach, dass es eine Abschlussprüfung vorbereitet. Das gibt es nicht nur für schriftliche Arbeiten, es gibt zum Beispiel auch für mündliche Prüfungen und so. Ich habe mich gerade bei Kolloquien immer so ein bisschen mit der Anwesenheitspflicht angefeindet. Weil,
wie viele Kolloquien hattest du denn? Du hast es in der Mehrzahl gerade.
Ja, ja, ich hatte, also in Englisch wird es sehr ernst genommen. Ich hatte für die Bachelorarbeit dort ein Kolloquium, obwohl ich eine Zeit lang nicht vorhatte, die in Englisch zu schreiben. Und jetzt habe ich noch mal zwei in Englisch. In Germanistik zum Beispiel habe ich gar keins. Also von unterschiedlichen Fächern wird es unterschiedlich ernst
total
genommen.
Ja.
Und das ist halt eigentlich so ein Angebot, das einem helfen soll, eine Abschlussprüfung vorzubereiten.
Ist das nicht auch so ein bisschen Qualitätssicherung für die Uni oder für das Fach, sodass man guckt, dass da auch was Ordentliches bei rumkommt?
Ja, aber es ist halt, also wenn es eigentlich einen noch mehr stresst, weil man sich nicht nur Gedanken um die Bachelorarbeit machen muss, sondern auch um das Kolloquium, dann ist das halt nicht so zielführend. Und das haben bei uns, also das mussten auch Leute machen, die ihre Abschlussarbeit nicht in diesem Fach schreiben, weil sie Lehramt studieren. Und es in ihrem
dann
anderen
macht das
Fach
keinen
schreiben.
Sinn.
Ja, deswegen, also es ist so ein bisschen in der Konzipierung. Aber rückblickend finde ich eigentlich generell eine gute Sache. Also schon eher eine Stütze als eine Last.
Ja. Okay, falls ihr jetzt noch Sachen ansprechen wollt, können wir es machen. Wenn nicht, habe ich noch einen Stichpunkt als derjenige, der hier diesen Podcast vorbereitet hat. Ich starre in leere Augen.
Stech mal los.
Okay. Sind 90 Minuten zu lang? Für Seminar oder Vorlesung?
Schwierig.
Man kommt ja aus der Schule, wo man manchmal halt 45 Minuten hat. Pause und dann geht's weiter. Aber manchmal hat man zum Teil auch 90 Minuten. Das ist auch. Aber sind 90 Minuten, ist es zu lang? Zu kurz vielleicht sogar?
Also, ich find's ganz gut. Also, ich find's jetzt weder zu kurz noch zu lang. Also, jedenfalls nicht gravierend. Als Unterschied zur Schule, wo man halt 45 Minuten hat, da hat man auch immer zwei 45-Minuten-Slots direkt miteinander gehabt mit 5 Minuten Pause oder so. Und in der Uni fand ich das Ganze immer eigentlich noch viel entspannter eigentlich, weil man halt als erwachsener Mensch quasi da war. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber in der Schule war halt so, also da wollte man so schnell wie möglich da raus. Das war das, also 45 Minuten absitzen war es halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hatte ich, das Gefühl hatte ich in der Uni nicht mehr. Und deswegen fand ich auch die 90 Minuten eigentlich immer ertragbar. Also wenn es dann aber mal irgendwie hieß, wir machen an dem Tag mal eine halbe Stunde länger, dann wurde es schon irgendwie ermüdend nach einer Weile. Also das muss ich schon sagen, dass man, wenn es dann länger war als 90 Minuten, dann war es auch irgendwann anstrengend.
Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, wünsche ich mir tatsächlich die 5 Minuten Pause zurück. Warum macht man das eigentlich nicht? Also ich habe immer in Seminarsitzungen den Punkt, wo ich einfach denke, ich steige gerade aus. Es ist einfach gerade zu viel auf einmal. Ich folge nicht mehr, ich träume ein bisschen, was ja auch okay ist. Mhm. Dann kommt man wieder rein. Also 90 Minuten am Stück konzentriert bleiben, das kann niemand. Aber warum macht man das eigentlich nicht? Man könnte doch ruhig 5 Minuten irgendwann sagen, okay, und jetzt machen wir eine kurze Pause. Ich hatte das auch tatsächlich. Ein Dozent hat es mal gemacht.
Hatte ich auch.
Als er auch gemerkt hat, so, es geht gerade nichts mehr. Wir nehmen kurz Luft. Ihr könnt auch mal rausgehen für einen Moment. Fände ich eigentlich gar nicht blöd.
Ja, wenn ich so Momente hatte, wo ich irgendwie nicht mehr weiter konnte, dann habe ich auch teilweise mir selbst quasi die 5 Minuten Pause genommen, indem ich einfach mal auf Toilette gegangen bin, einfach mal kurz raus und dann wiedergekommen bin. Das waren dann halt vielleicht nur 3 Minuten oder so, aber und die haben auch nicht unbedingt auf mich gewartet, natürlich.
Ja. Was?
Ja, aber also da kann man schon ausbrechen, aber nee, ich verstehe das schon. Das wäre eigentlich eine ganz gute Sache. Also.
Aber es gibt doch so diese Theorie, und ich glaube, die ist auch bestätigt von Wissenschaftlern, wir sind hier in der Uni, dass man immer wieder eine Zeit braucht, um sich dann nach so einer Pause wieder einzufinden. Mhm. Ich weiß nicht, 10, 15 Minuten, irgendwie sowas, ich habe die genaue Zahl nicht mehr, bis man dann wieder praktisch in diesen Flow kommt, dass man jetzt zuhören kann und das begreifen kann, dass man erstmal, und deswegen keine Pause ist, weil man einfach dann theoretisch nicht nur 5 Minuten verliert, sondern eigentlich dann 20, wenn man das mit dieser einen Zeit dann noch hinzurechnet.
Auf jeden Fall. Also es macht auch Sinn, vielleicht kann man es auch irgendwie einfach, das wäre halt vielleicht keine übergreifende Lösung für alle Kurse, aber wenn man jetzt als Lehrender vor dem Problem steht und überlegt, wie kriege ich die Aufmerksamkeit dann irgendwann wieder zurück, vielleicht kann man ja auch irgendwie einfach in der Mitte der Sitzung irgendwie mal so eine Möglichkeit geben, irgendwas Entspanntes zu machen und trotzdem im Thema drin zu bleiben. Also irgendwie kurzes Gruppengespräch oder sowas.
Gott, da forderst du aber die Didaktik von Professoren und Dozenten, die nie gelernt haben. Das ist ja das Problem sozusagen. Ja. Die wissen eigentlich nicht.
Die haben nicht Lehramt studiert, aber sie haben nicht keine Ahnung von Didaktik. Also auch Hochschuldozenten werden da weitergebildet.
Weitergebildet, aber sind nicht ausgebildet. Nee. Also weiß nicht, vielleicht auch mehrere Weiterbildungen ersetzen nicht das Didaktikwissen eines voll ausgebildeten über mehrere Jahre.
Naja, ob Lehramtsstudenten das per se sind, ist auch so eine Frage.
Das ist ein Problem unseres Bildungssystems. Ja. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. habt ihr noch was dazu zu sagen? Ein paar Meinungen oder Erfahrungen?
Pro 5-Minuten-Pause.
Wie oft seid ihr eingeschlafen schon? Weil es einfach so, diese 90 Minuten.
Also einschlafen, das geht gar nicht. Also bei mir, ich könnte in so einer Situation nicht einschlafen. Also
so richtig weggepennt bin ich auch noch nie, aber ich habe tatsächlich regelmäßig bei Veranstaltungen, die um 16 oder um 18 Uhr erst anfangen, vor allem wenn es schön warm ist im Sommer abends, Schwierigkeiten damit. Also vor allem, wenn man morgens früh anfängt und dann abends nochmal ein Seminar hat.
Ja.
Aber so richtig eingeschlafen bin ich noch nicht.
Nur als Nachfrage, was heißt bei dir ein frühes Seminar oder Vorlesung?
Ja, 8 oder 10. Also 10 ist auch 10 ist auch früh, wenn du um 18 Uhr das letzte Seminar hast. Auf jeden Fall. Also
dann hast du theoretisch ja 8 Stunden dann.
Ja.
Mhm. Ja. Aber die wenigsten haben ja durchgehend Uni. Das ist ja das auch manchmal das Problem oder der Vorteil, dass man eben nicht so am Stück 8 Stunden, sondern dann ist man wieder 2 Stunden Pause, dann hat man wieder 2 Seminare, dann noch eine Vorlesung am Abend. Also es gibt so ein Studienalltag ist meistens sehr zerstückelt.
Das spricht auch wahrscheinlich eher für 90 Minuten. Als Laufzeit.
Damit es nicht noch mehr zerstückelt wird.
Genau, weil es ist ja auch ein riesiger Organisationsaufwand, wenn man lauter 45 Minuten Seminare und Vorlesungen verschieben muss. 90 Minuten, da geht das schon eher.
Also 45 Minuten Seminare, das wäre auch, also ich habe ja einige Praktika gemacht in Schulen und da dann nochmal miterlebt, was 45 Minuten sind. Also wenn man die 90 Minuten gewöhnt ist, dann sind 45 Minuten in 5 Minuten vorbei. Also das ist so unglaublich kurz und in der Schule hatte man immer das Gefühl, dass die Stunde gar nicht enden will.
Da kann ich jetzt auch nochmal Insight geben, weil ich habe ja mein Auslandssemester in Schottland gemacht. Und an der Uni hatten wir 50 Minuten und da ging es mir dann genauso. Da dachte ich auch irgendwie, das war die längste Zeit als Kind irgendwie, das war das längste Gefühl und dann geht man da hin und hat 90 Minuten in Deutschland und im Ausland geht man dann hin und hat 50 Minuten und dann halt immer 10 Minuten quasi, um den Saal zu wechseln und so weiter. Also so funktioniert das System da.
Ja.
Aber es war halt auch mal eigentlich ganz erfrischend irgendwie. Aber da hatten wir halt zum Teil das Problem, dass dann 10 Minuten schon wieder fast zu knapp waren, um den Saal zu wechseln. Das heißt, darauf muss man natürlich auch achten, weil hier in Deutschland hat man dann 15 Minuten am Ende und 15 Minuten am Anfang quasi, wo man dann quasi eine halbe Stunde Zeit hat, den Saal zu wechseln. Wenn man über den ganzen Campus laufen muss, dann schafft man das auch. Aber da war das dann echt teilweise ein Problem mit den 10 Minuten. Also da müsste man, wenn dann, überhaupt eine andere Lösung finden.
Und kurz was essen geht dann auch nicht. Nee. Oder Toilette muss man dann während der 50 Minuten erledigen, weil
dazwischen
ist auch
schwierig. Wenn man im großen Vorlesungssaal sitzt und mitten in der Reihe sitzt, dann geht das auch nicht. Also ich hatte da Glück, dass ich da, also die hatten da in Edinburgh einen zentralen Campus quasi und hatte alle meine Veranstaltungen da und da konnte man immer wechseln, das hat alles geklappt. Aber es gab halt auch teilweise Gebäude, die außerhalb waren und da musste man teilweise mit dem Bus hinfahren, das ging dann halt nicht.
Unter uns, also Campus-Unis sind sowieso die besten. Also das muss man ja keinem sagen.
Ja, aber wenn du dann irgendwas hinten in der Hegelstraße machen musst hier in Mainz.
Pfui, jetzt erwähne doch nicht die Ausnahmen. Ja, es gibt auch ein paar Sachen,
die nicht auf dem Campus sind. Ja. Von außerhalb verstehen ja sowieso nicht, wovon ich rede. Also.
Wir wollen doch für alle Studierende in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Deutschland, im deutschsprachigen Raum.
Ja.
Willkommen, liebe Österreicher, liebe
Dach, wie man so schön
die,
sagt.
Genau, die Dachis. mal zum nächsten kleinen Themenblock. Welcher Typ seid denn ihr? Welcher Vorlesungsseminartyp? Seid ihr der Alles-Mitschreiber? Der Alles-Abschreiber? Die alles vom Kommilitonen in der letzten Vorlesung verlanger? Alles mit dem Handy mitschneiden und später gemütlich auf der Couch reinziehe? Oder alles im Kopf habe? Könnt ihr euch da irgendwie einordnen?
Ich wünschte, ich wäre so schlau gewesen, hätte mitgeschnitten einfach die Vorlesung. Auf die Idee bin ich leider während der Großteil meines Studiums nicht gekommen. Es wäre eigentlich sehr, sehr clever gewesen. Vor allem hätte man die Dateien dann ja auch rumschicken können, quasi wenn einer mal nicht da war. Hier, ich habe mitgeschnitten und
vielleicht
so weiter.
Vielleicht hättest du auch damit Geld verdienen können.
Oh ja, so auf dem Schwarzmarkt, Filmwissenschaftsvorlesung hier. Da will niemand hin, ich verteile die
Audiodateien. Das ist eine Prüfung, komm, für 5 Euro.
Ja. Nee, tatsächlich, ich glaube, ich bin alles Mitschreiber, weil ich habe irgendwann für mich festgestellt, wenn ich schreibe und dann die Handbewegung, die hilft mir dabei, Sachen zu erinnern. Ich glaube, da ist auch irgendwie wissenschaftlich irgendwie was erforscht worden schon. Also, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, wenn ich was mitgeschrieben habe, besonders handschriftlich, dann kann ich mich an Sachen besser erinnern.
Habt ihr eure Handys ausgeschaltet?
Ja. Ja. Also nee, ganz aus ist es nicht.
Ich glaube, ich habe einen Flugmodus.
Ich hab gerade so einen leichten komischen Ton. Wir machen mal weiter.
Also ich würde sagen, ich bin die schlaue Notizenmacherin. Also ich schreibe Dinge mit, aber ich schreibe nicht alles mit. Und ich bin sehr, sehr dankbar für erstens gut strukturierte PowerPoint-Folien, die auch vor allen Dingen deutlich vorab im Reader stehen, die ich mir dann runterziehen kann, ausdrucken und dazu Notizen machen kann. Und das ist im Seminar eigentlich ähnlich. Wenn Referate gehalten werden oder so, dann bin ich ein Verfechter eines guten Handouts, auf das ich meine eigenen Notizen machen kann. Ja, und wenn es aber tatsächlich um Klausuren geht, dann mache ich vor der Klausur trotzdem nochmal einen Rundumschlag, wo ich bei Null anfange und wenig mit den Notizen tatsächlich arbeite. Es ist so mehr so ein, dass ich mich die ganze Zeit während des Semesters schon ein bisschen damit auseinandersetze. Mhm. Und bei einer Hausarbeit schaue ich das sowieso dann wenig wieder an, weil man sowieso eigentlich nur eine Sitzung hat des Seminars, die dann relevant ist für die Hausarbeit, weil die Hausarbeiten so spezifisch sind.
Ja, ja. Ich habe auch immer mitgeschrieben, um mir es besser zu merken irgendwie. Ich dachte so, das hilft, wenn man mitschreibt. Man sieht es, man hört es, man schreibt noch mit. Dann so 3 Aufnahmen. Aber ich habe es dann noch nie wieder angeguckt. Mhm. Also es wanderte dann in einen Ordner und wurde nie wieder angeguckt, selbst für die Prüfung nicht, weil dann holt man sich die...
Ja, aber genau. Vielleicht, also ich... Hab's nicht recherchiert vorher, aber diese Studien, dass diese Schreibbewegung dabei hilft, was
handschriftlich
zu
auch. Also ja, genau. Tastatur hilft nicht.
Ja, genau. Und deswegen, ich glaube, ich habe auch schon öfters Leute gesehen, die dann einfach gekritzelt haben oder gemalt
Doodle,
haben.
Genau.
Ja, genau.
Das hilft.
Und dann einfach die Handbewegung gemacht haben, wenn man die Unterlagen eh nicht mehr braucht. Deswegen habe ich mir auch zum Beispiel dann nie Sorgen meine Handschrift oder so gemacht. Ich habe einfach versucht, mitzuschreiben und versuchen, selbst mitzudenken und so weiter. Das heißt, vielleicht so strukturiert mitschreiben, es macht vielleicht dann nicht mehr so viel aus wie das Mitschreiben überhaupt, um dann Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten quasi.
Du hast da gerade was Interessantes gesagt. Du hast gesagt mitdenken. Was ist das?
Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgedacht. Also.
Okay, also wir sind alle sozusagen so, wir schreiben alle mit. Mhm. Und wir sind nicht so die im Kopf habe, sondern das kommt dann später.
Ja.
Okay. Jetzt ein interessantes Punkt, da kannst du was dazu sagen. Mhm. Also manchmal ist das so ein bisschen awkward. Aber manchmal ist es auch ganz interessant, weil man so auf demselben Level ist. Ich rede von, wenn ältere Studierende plötzlich Tutoren werden für, also normalerweise so Master sind Tutoren dann für Tutorien im Bachelor Einführung für, jetzt bei uns Statistik zum Beispiel, da hat uns einer eine Statistikübung gemacht, Tutorium. Mhm. Genau, habt ihr da irgendwas zu erzählen? Also du kannst dir mal aus deiner Perspektive schildern, wie das ist sozusagen auf dieser Seite zu stehen, dass man alt ist und den Jungen was erzählen will. Aber eigentlich noch auf derselben Ebene, weil man ist ja irgendwie auch ein cooler Student noch.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich
Wo
sagen?
Wo ist der Faden? Na, wenn dir das als Tutorin passiert.
Ja. Uiuiui. Was wollte ich denn?
Soll ich erstmal
was? Ich fange irgendwo anders an. Also wie bin ich eigentlich dazu gekommen, Tutorien zu halten? Also ich habe unterschiedliche Tutorien gehalten, darüber, wie man Hausarbeiten schreibt in unterschiedlichen Fächern. Ich habe Tutorien darüber gehalten, wie man sich hier an der Uni so ein bisschen besser zurechtfindet, für ausländische Studierende, die einfach hierher kommen und natürlich irgendwie keine Ahnung haben, was Jugustine ist und so. Also das System, mit dem wir in unsere Kurse reinkommen und so, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das auf Anhieb versteht. Würde auch vielen inländischen Studierenden sehr gut tun am Anfang.
Das stimmt.
Genau. Ah, ich habe den Faden wieder gefunden. Es gibt ja unterschiedliche Tutorien. Also ich glaube, in Jura und sowas ist es zum Beispiel sehr wichtig. Da sind die auch verpflichtend mit Anwesenheitspflicht und alles.
Ja, ja.
Ich habe überwiegend freiwillige Tutorien gegeben. Und es gibt unterschiedliche Tutorentypen. Und ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen gewandelt. Ich habe am Anfang irgendwie gedacht, dass es wichtig wäre, schon so ein bisschen Autorität zu präsentieren. Hab's ein einziges Mal versucht, dass mich die Studis siezen sollen. Das war ganz katastrophal. Ich fand das super schlimm und habe es dann auch nie wieder gemacht.
Ja.
Und habe mich jetzt so ein bisschen in der Schiene gefunden, Hilfe zur Selbsthilfe, so, dass ich nicht so viel anbiete tatsächlich, außer halt das Forum zu geben für den Austausch, um Fragen zu stellen, um sich Unsicherheiten zu klären und solche Sachen. Und weniger, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und sie auf die Studis hin abregnen lasse. Und deswegen ist es auch.
Aber du könntest das, wenn du willst, oder? Dein Allwissen auf die herabregnen lassen. Von oben.
Natürlich, ich wähle es nicht zu tun. Ich teile mein Allwissen.
Eine bewusste Entscheidung.
Okay, ja, aber das ist ja sowieso eine interessante Frage, das mit dem Siezen und Duzen. Weil was mir als erstes eingefallen ist bei der Frage, ist, ich hatte mal eine Tutorin und die hat ebenfalls wie du uns das Du angeboten. Aber die ist mittlerweile Dozentin. Und ich habe die jetzt zwar im Moment nicht und ich hatte die auch seit dem Tutorium nicht mehr. Aber jetzt kommen dann öfters mal Kommilitonen, besonders aus dem Masterbereich, kommen dann zu mir und sagen, ja, die Frau so und so, die hat das und das gemacht und da haben wir über das gesprochen und so weiter. Und ich denke halt immer noch, ich habe sie damals noch mit ihrem Vornamen genannt. Und das ist sowieso so eine Frage, ab wo fängt das an? Fängt das an, wenn man den Status des wissenschaftlichen Mitarbeiters hat oder... Ja, das ist irgendwie auch noch interessant, finde ich.
Ich kann mich daran erinnern, als ich meine ersten Tutorien hatte, im ersten und im zweiten Semester, lange Zeit ist es her, dass ich auf jeden Fall die Tutoren auf ein sehr hohes Podest gesetzt habe und
die wirkten damals
einfach,
so schlau.
Einfach dasselbe wie Dozenten und
ja,
super die Distanz. Aber die sind es auch so ein bisschen, die haben das so umschifft. Also ich habe die gar nicht angesprochen. Ich habe die weder mit Vor- oder mit Herr oder Frau angesprochen.
So kann man es auch regeln.
Ja.
Bei uns waren die einfach nie da. Das war halt, wir hatten in unserem Fach haben wir halt nur so Tutorien quasi. Also da bekommt man halt in einem Fach noch Tutoren dazugestellt quasi, aber die sind dann auch, die sollen dann eigentlich in der Sitzung dabei sitzen, aber die waren dann nie da, das waren halt Masterstudenten in dem Fall und die waren nie da, und wenn man die angesprochen hat, ja, man kann sich ja mal treffen und so weiter, wenn man Fragen hatte oder so, das heißt, ich hab da nicht so viel Erfahrung damit, wie man die anspricht, aber tatsächlich, das ist halt so das Übergangsding, ne? Wenn man irgendwie so im Zwischenstadium ist, zwischen Dozent und Student?
Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, was die Distanz angeht, ich mache ab und zu mal Witze, also häufig in meinem Alltag, und Menschen, die sich um mich herum befinden, die lachen dann auch darüber. Im Tutorium, wenn ich einen Witz mache, wenn ich im Tutorium Witze mache, lacht niemand. Grundsätzlich einfach, ich habe nicht geschafft, dass irgendjemand über meine Witze lacht, und ich weiß nicht, ob die dann besonders unlustig sind oder ob das daran liegt, dass ich doch irgendwie vorne stehe und was an die Tafel schreibe.
Ich glaube, die müssen Angst vor dir haben, dass sie anfangen zu lachen, einfach aus Höflichkeit.
Vielleicht das, alle meine Freunde haben Angst vor mir, deswegen lachen sie über meine Witze.
Es gibt zwei Methoden, sein Königreich zu führen, das ist entweder durch Angst oder durch Liebe.
Aus welchem Buch hast du das geklaut?
Game of Thrones.
Ich dachte, da kommt Eis und Feuer. Also.
Ja, okay. Was ich auf jeden Fall nochmal sagen muss, und das müsst ihr mir verzeihen, aber es passt einfach. Kennt ihr eigentlich den Vorlesungspodcast?
Ja, von dem habe ich schon mal gehört.
Ja, was ist und denn das? In der letzten Folge war auch so ein ganz toller Gast da. Also
so ein Kulturanthropologe.
Ja, ich glaube, sowas habe ich gehört, ja.
Ja, Campus Mainz hat nämlich noch einen weiteren Podcast und der dreht sich nicht genau um das Thema, um Vorlesung. Und trari trara, da bin ich auch da.
Wow. Also wenn ihr noch mehr Daniel braucht.
Plus Julian. Und Julian ist nochmal eine ganz eigene Kategorie. Wir machen zusammen den Vorlesungspodcast, wir gehen in Vorlesungen rein, hören uns die an und reden danach drüber. Und genau, es geht so ein bisschen um vielleicht auch um Vorurteile aufzubauen, aber dann auch gleichzeitig wieder einzureißen mit einem Experten. Wir wollen inhaltlich in die Themen einsteigen, wir wollen gucken, wie läuft das ab, was ist, und es gibt Unterschiede in den Vorlesungen von verschiedenen Fächern und wir wollen über den Tellerrand hinausschauen und andere Sachen erfahren und kommt doch mit auf unsere Reise.
Ein fantastisches Konzept.
campus-mainz.net/podcast Oder einfach in, ihr findet uns. Wir pluggen das nachher nochmal. Habt ihr dazu noch was zu sagen? Oder bin ich jetzt der Einzige, der über meinen eigenen Podcast redet?
Der Podcast ist sehr gut. Das sehr, zu sagen.
Danke.
Das kannst du dafür Werbung benutzen. Elisabeth sagt, dieser Podcast ist sehr gut.
Das schreibe ich mir auf die DVD-Hülle drauf.
Lass eine iTunes-Rezension
ja.
da.
Ja, bitte. Genau. Lasst eine Einzelinstitution da, wenn ihr es hört. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass zum Teil manche Vorlesungen oder auch Seminare, wenn man die Credits betrachtet, und das ist praktisch die Währung, der das aufgewogen wird, wenn man nachher seinen Abschluss machen muss, dass Seminare und Vorlesungen zum Teil mehr wert sind als die Bachelorarbeit.
Mhm. Ja.
Und dann fragt man sich, in welchem Verhältnis steht das so? Warum, ich muss mich ja in dem kleinen Seminar da mehr einstrengen als jetzt für die Bachelorarbeit.
Auf jeden Fall. Also das, ich habe ja jetzt gerade meine Bachelorarbeit geschrieben und man malt sich dann aus, oh, jetzt haue ich nochmal eine richtig geile Note raus und jetzt verbessere ich meinen Schnitt nochmal total und dann ändern sich da noch ein paar Kommastellen irgendwie.
Im Promillebereich.
Und dann hat man aber im ersten und zweiten Semester irgendwie eine Filmwissenschaftsvorlesung, zu der man eine Klausur schreibt. Und ich studiere keine
Filmgeschichte. Zwei Semester.
Genau,
die war hart.
Und nach dem ersten Semester hat man die Klausur geschrieben. Sehr, sehr schwer. Und die ist fast so viel wert wie die Bachelorarbeit. Und das muss man, da muss man mal drüber nachdenken. Das ist ein Fach, das man sich nicht ausgesucht hat, weil das halt in dem übergreifenden Konstrukt da ist. Und das ist im ersten oder zweiten Semester, wo man das schreibt. Und wer will schon eigentlich dafür gerade stehen, was er im ersten und zweiten Semester verzapft hat. Also.
Du darfst nicht so über die Uni abhaten, sonst springt die uns noch ab, ey.
Oh.
Unsere Werbekunden.
Oh ja,
Werbekunden.
Wenn ihr uns werbetechnisch unterstützen wollt, ruft uns an. Lasst uns ein Like da, schreibt uns irgendwie.
In die Kommentare, falls ihr irgendwie Geld habt und uns unterstützt.
Wir sind sehr kompetent darin, für euer Produkt zu werben.
Wir machen uns ständig Feinde, weil wir über die Uni ablästern.
Also ich finde, es hat seine Vor- und Nachteile. Also bei mir war es tatsächlich der Fall, dass ich mein ganzes Studium über so ähnliche Noten geschrieben habe, dass es egal war, ob ich eine 1-0 oder eine 4-0 schreibe.
Okay.
Nein, die waren einfach so ähnlich. Am Schnitt
deswegen
hat es nichts geändert.
Deswegen bist du auch Tutor geworden, weil du so gut bist, ja.
Ich habe ja gar nicht gesagt, was das für ein Schnitt war. Ich sage nur, dass er sehr fest war. Also es hat nichts geändert daran. Und im Prinzip bin ich aber eigentlich eher froh darüber. Ich finde nicht, dass meine Arbeit dadurch weniger wert ist. Früher war es nämlich so, dass alles von der Abschlussnote abhing. Und ich bin eigentlich froh, dass ich immer wieder die Möglichkeit bekomme, gut zu sein und es auch
kontinuierlich gut zu sein.
Ja, und kontinuierlich oder die Chance habe, gut zu sein und dann nochmal was zu verbessern und nochmal was zu retten oder was auszugleichen oder sowas. Deswegen, also mir ist es so lieber als vorher, auch wenn man denkt, Mensch, ich arbeite hier wochenlang und zerbreche mir den Kopf und es ist echt anstrengend und dann kommt nachher notentechnisch nicht so viel bei rum. Aber es kann ja auch mal sein, dass man echt irgendwie einen Durchhänger hat in dieser Zeit und dann echt was Blödes produziert und dann ist nicht alles verloren dadurch.
Aber man kann auch sagen, dass sich es dann am Ende wieder ausgleicht. Also das ist dann wahrscheinlich die positive Seite. Ja. Ich stelle nur mal was in den Raum und ich habe da selbst keine spezifische Meinung dazu, ist mir nur gerade in den Kopf gekommen. Was ist mit Nebenfächern, mit Beifächern? Weil bei mir war es teilweise so, dass meine Beifachnoten meinen Schnitt nach unten gezogen haben. Also in meinem Kernfach hatte ich meistens...
Bei mir war es andersrum.
Ja, aber das ist halt so die Frage. Ja. Auf meinem Bachelorzeugnis steht dann am Ende, dass ich halt Bachelor in Kulturanthropologie geschrieben habe und da habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben und da habe ich mich für beworben und so weiter und dafür habe ich, das wollte ich von Anfang an. Da war es schon irgendwie merkwürdig, dass dann halt das nochmal so einen großen Einfluss nimmt. Ich weiß, es ist ja natürlich mit Credit Points genau festgelegt, was vom, was vom Beifach kommt und was vom Kernfach. Aber ich fand das schon irgendwie immer eine merkwürdige Situation, dass man muss ja ein Beifach nehmen, also um den Zweifach-Bachelor irgendwie zu bekommen, dass man da so abhängig von ist.
Ja, aber du hast es ja auch gewählt, ja, wie gesagt.
Ja.
Das gehört halt einfach dazu. Du hast ja auch im Abitur halt, also früher war das so Leistungsfächer und halt keine Leistungsfächer. Also das ist dann, du machst halt das, was du gut machst und dann machst du noch ein bisschen was dazu.
Ja, nur, also was ich jetzt in den Raum stellen wollte, ob das zu viel einnimmt quasi, weil...
Es gibt halt nur zwei Fächer an der Uni maximal.
Ja, nee, also man kann auch drei Fächer Bachelor machen.
Ja, wenn man kein Leben haben will, also wenn man...
Ja, man kann es ja auch ausdehnen, also...
Ja, oder lange keinen Job haben will, lange studieren will, ja klar, dann kann man natürlich auch doppelt und dreifach.
Ja.
Klar, das geht immer.
Ja, also ich, so richtig habe ich das noch nie verstanden, vielleicht kann mich da jemand aufklären, warum man unbedingt ein Beifach braucht und warum man sein Kernfach nicht in einem Rahmen besuchen kann, dass das ausreichend ist sozusagen. Also das ist halt, es geht ja immer darum, dass man hauptberuflich studiert und dann hat das Fach irgendwie nicht genug Inhalte oder sowas, dass man damit eine 40-Stunden-Woche füllen kann, ich weiß es nicht.
Und dann ist es ja bei Geisteswissenschaften.
Das kann ja fast nicht sein, ja.
Medizin machst du ja nur, Jura machst du, Physik, also diese ganzen traditionellen, Theologie auch, Chemie, also das wäre mir Beifach.
Ja, es wäre mir neu, wenn man Philosophie nicht so studieren kann, dass man 40 Stunden die Woche plus darüber nachdenkt und sich damit beschäftigt.
Sollte man dann eher drüber nachdenken, die restliche Zeit auch irgendwie in Praktika zu stecken, weil das ist ja sowieso, das ist sowieso wieder so die Sache, ob man jetzt...
Ist ja auch zum Teil Teil des Studiums in den Modulplänen.
Natürlich geht man nicht zum Studieren... Man geht nicht studieren, um was Praktisches zu lernen, dann würde man eine Ausbildung machen. Aber teilweise finde ich das schon ganz gut. Also wir hatten ein Praktikum, ein Pflichtpraktikum im Bachelorstudium und das war 4 Wochen lang. Also ich finde, da wäre schon mehr drin gewesen.
Ja. Okay. Gehen wir zu unserer nächsten Sektion. Das war jetzt das Hauptthema. Wir haben uns was Lustiges ausgedacht, weil wir so lustige Leute sind. Entweder-oder Fragen. Also so ungefähr wie Pommes oder Linseneintopf und da muss man sofort entscheiden.
Pommes.
Gut, Thorsten, du hast es verstanden, aber du bist auch der Host. Was würdest du sagen?
Ach Mensch, seien wir mal vernünftig und sagen Linseneintopf.
Okay.
Meine Mutter, wenn sie das jemals hört, dreht sich Gott sei Dank nicht im Grab.
Ich dachte schon.
Auf der Couch um.
Okay, aber dann fangen wir mal an. Seminar oder Vorlesung?
Seminar.
Weil also, Vorlesung...
Also ich finde es eigentlich gut, dass man beim Seminar eingebunden ist, weil da ist man auch gleich viel aufmerksamer, finde ich. Also
stimmt.
Vorlesungen, da kann man einfach leichter abschweifen, wenn da vorne so einer steht und redet. Und im Seminar, da werden auch öfter mal Fragen gestellt und so weiter, kommt eher mal eine Diskussion raus und das mag ich eigentlich.
Auch von der Komplexität der Themen her eher Seminar, spannender für mich.
Okay, jetzt die nächste. Soll lieber vor der Vorlesung etwas vorgelesen werden oder nach der Nachlese eine Lesung stattfinden?
Eine Lesung? Nach der Nachlese? Was ist eine Nachlese?
Vorher.
Also es soll lieber vor der Vorlesung etwas vorgelesen werden. Und du hast gesagt, du willst nach der Nachlese eine Lesung stattfinden lassen. Okay. Dann Nachlese ist zum Beispiel, das ist ja im Rheingau oder hier in Rheinhessen, also eine Weinnachlese.
Aber das finde ich gut eigentlich, also dann hätte ich noch eher gesagt, weil eine Lesung, wenn man schon so ein bisschen beschwipst ist irgendwie,
ja,
also finde ich ganz gut. Also besser, als wenn man noch vor der Vorlesung auftaucht und dann irgendwas vorgelesen wird.
Genau, dann statt lieber nach dem Wein trinken oder nach der Nachlese. Ja, da ist man
sowieso schon in guter Laune und dann passt
das. Ich habe es so verstanden, dass man erst eine Lesung hat und dann danach in der Vorlesung nochmal darüber diskutiert. Sowas mag ich auch gerne. Aber
ja, das ist schon eine Entweder-Oder-Frage im hohen Niveau. Also da muss man schon Master sein. Du bist doch nicht Master.
Doch.
Oh, dann?
Ziemlich fortgeschritten.
Da habe ich ja gar keine Chance, also mit dem Argumentieren.
Prüfung oder Hausarbeit?
Hausarbeit.
Genau. Mein Argument ist immer dann, ich bin auf eurer Seite, Prüfung ist sowas, das trifft nicht das Leben. Also es gibt später im Leben nicht mehr diesen einen Punkt, da muss man an einer Stelle alles auswendig wissen, muss es innerhalb von einer Stunde rauskotzen. Das ist so ein nicht lebensnaher Moment, so im Job und im Leben, sondern so eine Hausarbeit, ein Projekt, man arbeitet länger dran, man schließt es ab, man hat Verantwortung.
Also ich werde regelmäßig, wenn ich Hausarbeiten schreibe, wahnsinnig und ich finde es sehr anstrengend, weil man alles irgendwie 100.000 Mal hinterfragen muss und so. Von dem her ist eine Klausur vielleicht, also für mich, weniger Arbeit als eine Hausarbeit. Also ja, auf jeden Fall deutlich weniger. Aber ich habe noch nie eine Prüfung geschrieben, auf die ich stolz bin. Also ich schaue mir tatsächlich Hausarbeiten an nochmal später und denke, Mensch, ich habe mich da echt in so ein Detail richtig reingearbeitet und habe versucht, das irgendwie in Gänze zu erfassen und bin da stolz, was ich da produziert habe und wie ich mich darüber weiterentwickelt habe. Das habe ich bei einer E-Klausur noch nie gedacht. Ja. Also ich entwickle mich bei einer E-Klausur nicht weiter.
Die siehst du ja wahrscheinlich nie wieder.
Ich verstehe das, dass man das am Anfang vom Studium macht, weil man halt einfach so ein paar Begriffe kennen muss, bevor man anfangen kann, mit den Leuten inhaltlich zu reden. Aber alles, was über, keine Ahnung, das fünfte Semester hinausgeht, will ich keine Klausur mehr schreiben.
Ja, nee, das verstehe ich auch. Ich sehe das ja genauso. Aber vor allem, was ich immer denke, wenn man auf eine Klausur lernt, das bleibt auch irgendwie nicht so tief hängen, weil man nicht so über eine lange Zeit sich nicht so mit dem Thema vertraut macht einfach. Also wenn man sich, bestenfalls darf man sich ja das Hausarbeitsthema sogar in gewissem Maße aussuchen. Man kann da Einfluss drauf haben, worüber man schreibt. Und dann kann natürlich hauptsächlich auch Einfluss drauf nehmen, wie man es schreibt. Und deswegen finde ich das ist einfach so eine schöne Auseinandersetzung mit einem Thema, was einem bestenfalls gefällt. Und dann nimmt man da auch viel, viel mehr mit.
Ja.
Aber ich find's schlimm, dass wir uns so einig sind. Ich finde es schlimm, wirklich. Die Idee von der
Kategorie
war komplett anders. Wir wollten eigentlich am besten was haben, was die Massen spaltet und wo dann am Ende große Diskussionen ausbrechen darüber, wer recht hat.
Ich mal glaube, gucken. Das Vielleicht ist kommt auch das ja so. Noch. In unterschiedlichen Studienfächern sind Klausuren auch anders, will ich mal sagen.
Wer mag Klausuren? Wer?
Schreibt's in die Kommentare, lasst uns eine iTunes-Rezension da.
Und schreibt's in die iTunes-Rezension, ja.
Immer pluggen.
Und
immer.
Tweetet.
Die nächste.
Campus Mainz.
Sowieso. Aber das sagen wir am Ende nochmal. Nächste. Schlecht bezahlter Tutor oder Student ohne Geld, aber Freizeit?
Tutoren haben Freizeit. Also.
Also ich würde mich prinzipiell immer für Freizeit entscheiden. Also Freizeit, da lege ich sehr viel Wert drauf, einfach weil ich glaube, 40 Stunden, das werde ich, also eine wirklich komplette 40-Stunden-Woche, so von 9 to 5, würde ich nie im Leben hinkriegen. Also da bin ich einfach nicht so der Typ für, deswegen würde ich mich immer für die Freizeit entscheiden, auch wenn es weniger Geld bedeutet.
Und du würdest dich trotzdem für den Tutor, also schlecht bezahlter Tutor?
Ich glaube, es läuft darauf hinaus, ja.
Du hast dich ja theoretisch schon entschieden.
Ja.
Ja.
Work, work, work.
It's a sad world.
Sonst wäre ich nicht hier. Gar nicht bezahlt.
Sonst hättest du die. Und jetzt wirst du auch nicht bezahlt für diesen Podcast.
Ja.
Wo ist mein Geld?
Lieber ein schweres Seminar bei einem coolen Dozenten oder ein cooles Seminar bei einem schweren Dozenten?
Oh. Da hast du was ausgesagt.
Schämst du jemanden?
Nein, ich spreche ja niemanden an.
Ich würde den coolen Dozenten nehmen, glaube ich. Weil ich glaube, wenn der Dozent Leidenschaft für das Thema hat, dann kannst du auch reingehen und denken, das ist das dümmste Thema der Welt. Aber wenn der Dozent, du magst den und der versteht das, der kann das auch vermitteln und ist ein cooler Typ, ich glaube, dann kannst du dich in jedes Thema so ein bisschen reinfuchsen. Umgekehrt wird es eher schwer. Ich glaube, dann macht dir eher der schlimme Dozent dein Lieblingsthema kaputt und ja, du kannst dich nie wieder vorurteilsfrei damit beschäftigen.
Ja, gut, ich glaube, das ist schon noch möglich. Aber das ist mir schon, ich werde keine Namen nennen. Öfter mal passiert, dass ich gedacht habe, Mensch, dieses Thema ist aber sowas von mein Ding. Mhm. Und dann war das leider nicht so cool mit dieser Person.
Vielen Dank für eure Meinung. Es geht weiter. Essen in der Vorlesung oder nicht? Stellt euch den Dozenten vor, wie er hochguckt und plötzlich so eine Herde von Maulviechern
also schön wiederkeulen.
Es kommt immer drauf
an. Ich finde, es sollte auf jeden Fall nicht verboten sein.
Ja.
Weil manchmal braucht man halt einfach, man bekommt mitten in der Vorlesung irgendwie Hunger und hat noch einen Snickers-Riegel dabei oder so. Keine Werbung für Snickers übrigens.
aber ihr könnt euch melden in den Kommentaren.
Ja, gerne. Aber natürlich, wenn dann wirklich das ganze Plenum da sitzt und isst, dann ist es einfach auch eine schlechte Art, sich vor einem Dozenten zu präsentieren, finde ich. Der verdient immer noch eine gewisse Aufmerksamkeit dafür, dass er da seinen Job macht und man auch irgendwas lernen will. Man hat sich ja freiwillig eingeschrieben. Man sitzt da in der Vorlesung sogar freiwillig, weil man keine Anwesenheitspflicht hat. Also
Nervennahrung ist erlaubt, meiner Meinung nach.
Ja.
Braucht man zum Denken. Aber also pack nicht die Gnocchi aus.
Also Studentenfutter, ja oder nein?
Ja.
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 Okay, gut. Vorlesungsfreie Zeit oder Semesterferien?
Vorlesungsfreie Zeit, aber hallo.
Also ich hätte mal gerne Semesterferien,
ja.
Einfach mal, um auch mal Zeit zu haben, in Urlaub zu fahren.
Oh, aber die Studenten, die armen Studenten haben keine Semesterferien, nur Vorlesungsfreie.
Ich würde gerne mal, also ich fordere jetzt mal hier einfach knallhart Urlaub für Studenten, dass die Urlaub einreichen können.
Ja.
Und einfach mal 30 Tage oder so, oder sagen wir 10 Tage einfach nichts machen müssen.
Mhm.
Und dass man auch keine Schande, dass es auch keine Schande ist, wenn man mal irgendwie 10 Tage in seinem Leben nicht
über die Uni nachdenkt.
Ja.
Das ist okay.
Ja.
An alle da draußen.
Okay, damit sind wir durch mit den Oder-Fragen.
Wow.
Jetzt kommen wir zum Ende und das wird nochmal fulminant, denn ich wollte nochmal den Vorlesungscast pluggen. Ihr könnt ihn einfach auf dem Portal campus-mainz.net/podcast. Da ist jetzt bisher nur der Vorlesungspodcast. Irgendwann landet natürlich dann auch dieser, der Campuscast dort. Ihr könnt es auf Podigy finden: vorlesungspodcast.podigy.io. Oder einfach in euren Podcatcher Vorlesungspodcast reinschreiben und dann findet ihr uns auch dort und dann könnt ihr euch noch tiefer in das Thema Vorlesung reinbringen und mal über den Tellerrand blicken.
Ein sehr guter Podcast, sagt Elisabeth. Das finde ich immer noch so, ich finde so Zitate einfach wunderschön, die einfach so komplett nichtssagend eigentlich sind, aber trotzdem positiv klingen. Das sind auch immer die besten iTunes-Rezensionen.
Willst du noch die restlichen Plugs machen? Alles, was unter vor diesem Podcast steht?
Ja, also ich habe schon ein paar Mal angesprochen, lasst uns Kommentare da, wir freuen uns auf euer Feedback, wir wissen, dass wir uns auch noch verbessern können und ihr könnt uns dabei helfen. Ihr findet uns, wie gesagt, unter Campuscast auf Podigy, auf iTunes. Da findet ihr uns, müsst einfach nur Campuscast eingeben. Es
und
gibt, glaube ich, nicht so viele andere, die sich
genau,
so
Android, ihr müsst euch einfach einen anderen Podcatcher, das ist halt nicht iTunes, sondern ich weiß nicht,
Podcast
was, was ihr halt habt.
Ja, da findet ihr auf jeden Fall. Also wenn ihr das hört, dann habt ihr uns ja schon gefunden. Das ist schon mal das Gute. Lasst uns einfach noch ein Abo da, damit ihr uns auch die nächste Folge findet und so weiter. Gebt uns 5 Sterne bei iTunes und allen anderen Möglichkeiten, uns zu bewerben. Bei anderen Podcatchern kann man einen Stern da lassen. Oder
dann findet man uns auch, deswegen ist das.
Macht uns zu euren Favoriten. Wir freuen uns über alles. Empfiehlt uns euren Freunden und Freundinnen und euren Kommilitonen vor allem, die sich dafür interessieren könnten. Schreibt uns bei Twitter unter @campusmainz, auf Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, unter allem sind wir zu finden unter, als Campus Mainz. Und natürlich Fragen, Anregungen und Kritik freuen wir uns auch. Die könnt ihr uns gerne an unsere E-Mail-Adresse schicken, an news@campus-mainz.net.
Das hast du schön gesagt und du warst Dankeschön. Gar nicht vorbereitet.
Ja.
Das tut mir leid.
Ist gar kein Problem. Ich muss ja auch irgendwie mal an den Aufgaben wachsen.
Okay, das war's. Wir sind jetzt, wenn wir jetzt in 4 Sekunden zu Ende machen, dann sind wir unter einer Stunde.
Wow.
Das und ist ja... wir haben es verkackt.
Oh, Mann.
Okay, aber...
das können wir.
Wir verabschieden uns mit... die 90 Minuten sind noch nicht voll, aber dieser Podcast ist zu Ende. Damit verabschiede ich mich. Daniel.
Ich auch. Thorsten. Hi.
Und Elli.
Unsere Expertin.
Vielen Dank.
Tschüss, Leute.
Dass du da warst.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.